SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Eich. Guten Tag. Mindestens 39 Tote und über 120 Menschen, die verletzt sind. Auch einen Tag nach dem Zugunglück in Spanien ist die Ursache weiter unklar. Gestern Abend war auf der Strecke zwischen Malaga und Madrid ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist und gegen einen entgegenkommenden Zug geprallt. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Und er hat an der Unglücksstelle gesagt:
Creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país.
Es sei ein Tag des Schmerzes für das ganze Land, so Sanchez in einer kurzen Ansprache. Er dankte den Behörden für die gute Zusammenarbeit und versprach den Opfern seine Unterstützung. Alle staatlichen Institutionen werden den Opfern und ihren Angehörigen zur Seite stehen, in jedem Moment, bei allem, was sie benötigen und solange sie das benötigen. Nach den Ursachen des Unglücks wird weiter geforscht. Die Waggons des Unglückszugs entgleisten auf einer relativ geraden Strecke, die vor kurzem gewartet worden war. Auch der Zug selbst war kurz zuvor überprüft worden.
Der Bericht von Julia Macher. Um ein Zugunglück ging es heute auch am Landgericht München. Vor 3,5 Jahren, am 3. Juni 2022, entgleiste ein Zug in Burg Rhein bei Garmisch-Partenkirchen. 5 Menschen starben, 78 wurden verletzt. Grund für den Unfall ist, dass Betonschwellen wegen Korrosion gebrochen waren. Das Gericht hat heute die Angeklagten, den Bahnbezirksleiter und den Fahrdienstleiter freigesprochen. Aus München Katrin Bohlmann.
Es seien tatsächlich die Schwellen gewesen, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Ziel der Verhandlung sei es gewesen zu klären, was genau hätten die beiden Angeklagten wann tun müssen, welche Pflichten habe es im Rahmen vorgeschriebener Bahnrichtlinien gegeben und wann sind diese möglicherweise missachtet worden. Die Aussagen der Gutachter haben ergeben, dass das Streckennetz in Teilen marode war und man die Schäden an der Unfallstelle in ihrer Tragweite nicht ohne weiteres erkennen konnte. Seit dem Unfall wurden deutschlandweit mehrere hunderttausend Bahnschwellen ausgetauscht.
US-Präsident Donald Trump hat gerade erst Venezuela angreifen und Staatschef Maduro verschleppen lassen. Das zeigt, dass niemand glauben sollte, er meine seine Drohung nicht ernst. Nun sind die Grönländer, Dänen und übrigen Europäer noch besorgter. Denn Trump will partout das formell dänische Grönland unter seine Kontrolle bringen, ob durch Kaufen oder mit Gewalt. 8 EU-Staaten, die dem widersprechen, will er mit Strafzöllen gefügig machen. Kanzler Merz sagt, Deutschland sei mit Dänemark solidarisch und er unterstütze dessen Regierung bei den Gesprächen in den USA.
Grundlage dieser Gespräche sollten dabei immer sein, die Prinzipien der Souveränität und der territorialen Integrität. Im Kreis der Europäer besteht große Einigkeit, dass weitere Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen nicht stärken, sondern schwächen. Sie bergen auch das Risiko einer Eskalation.
Wie soll die EU auf die Drohung gegen Grönland reagieren und auf die angekündigten Strafzölle gegen die europäischen Staaten, die Grönland unterstützen? Darüber beraten Spitzenpolitiker der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Es geht aber auch um 93 Milliarden Euro Gegenzölle, zum Beispiel auf Whisky, Hühnchen und Flugzeugteile. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Das ist eine Liste, die bisher eigentlich nur zurückgelegt war. Diese Zölle hatte man also bereits beschlossen, dann zurückgestellt, weil es ja im Sommer vergangenen Jahres zum Zolldeal der EU mit Trump gekommen war. Sollte man sich in Brüssel nun entscheiden, dass das alles hinfällig ist, könnten diese besagten Zölle von rund 93 Milliarden Euro automatisch Anfang Februar in Kraft treten. Und das ist ziemlich genau dann, wenn Trump, wie er nun gedroht hat, seine neuen Zölle von 10-25% für einige EU-Staaten aktivieren will. Dazu gehört ja auch Deutschland. So, und einige EU-Staats- und Regierungschefs und Finanzminister fordern nun aber auch wirklich weiterzugehen. Und das heißt vor allem die sogenannten Anti-Zwangsmaßnahmen der EU zu aktivieren. Dazu gehört ganz praktisch zum Beispiel den Zugang amerikanischer Unternehmen zum EU-Markt zu beschränken oder auch Zölle zu erheben auf Dienstleistungen amerikanischer Unternehmen. Und da sprechen wir zuallererst über Firmen aus der Finanzbranche oder ganz wichtig natürlich auch aus der Tech-Branche. Das dürfte aber noch einige Beratungen erfordern im Kreise der EU, unter anderem auf einem Sondergipfel, der nun für Donnerstag anberaumt ist.
Und mit Donald Trump hat auch zumindest indirekt zu tun, dass es ab heute in Südbaden lauter wird als üblich.
Fokus Südwest.
Denn Trumps Air Force One landet, wie viele andere Promi-Flugzeuge, auf dem grenznahen Schweizer Flughafen Zürich. Insgesamt 65 Staats- und Regierungschefs kommen dort an und 800 Wirtschaftsbosse ebenfalls. Sie alle wollen heute oder in den nächsten Tagen zum Weltwirtschaftsforum in Davos, alles unter erhöhten Sicherheitsbedingungen. SWR-Reporterin Petra Jehle.
Die Flughafenbetreiber sprechen von 1.000 zusätzlichen Flügen durch Business-Jets und Staatsflugzeuge. Für viel Betrieb sorgen außerdem die Sicherheitskräfte, Armee und Polizei, sichern den Luftraum mit Hubschraubern. Weil viele Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums kurzfristig anreisen und es nur eine begrenzte Anzahl an Standplätzen gibt, könne die Nachtruhe nicht immer eingehalten werden, warnen die Flughafenbetreiber. Die Zuschauerterrasse in Zürich, von der aus Interessierte auf Rollfelder und Landebahnen schauen können, ist ausnahmsweise von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends geöffnet.
Noch was in Sachen Verkehrsärgernis. Das Milliarden-Euro-Bahnprojekt Stuttgart 21 hat eh schon enorm viel Verspätung und der sogenannte digitale Knoten Stuttgart macht es nicht besser. Für die Umstellung von Zügen, Stellwerken, Signalen und anderer Technik auf digitale Systeme gibt der Bund jetzt insgesamt fast 340 Millionen Euro Fördergeld frei. Wegen des Verdachts der Kinderpornografie und wegen extremistischer Graffitis wird gegen einen Jugendlichen aus Baden-Württemberg ermittelt. Das haben das Landeskriminalamt und das Cybercrime-Zentrum Karlsruhe mitgeteilt. SWR-Reporter Johannes Stier.
Der Jugendliche steht im Verdacht, dem Online-Netzwerk No Life Matter anzugehören, das unter anderem zu Gewalt und Selbstverletzungen aufruft. Von einem 13-jährigen Mädchen soll er kinderpornografische Inhalte übersandt bekommen haben. Daraufhin soll er das Mädchen bedroht und aufgefordert haben, ihm weitere solche Aufnahmen zu schicken. Auch für No Life Matter Graffiti-Schmierereien in Bad Herrenalb soll er verantwortlich sein. Bereits vergangene Woche wurde die Wohnung des Jugendlichen durchsucht, dem auch eine Straftat nach dem Waffengesetz vorgeworfen wird. Hinweise britischer Behörden sowie aus den USA hatten dem Cybercrime-Zentrum Karlsruhe bei den Ermittlungen geholfen.
Die Deutsche Bischofskonferenz braucht einen neuen Vorsitzenden, denn Amtsinhaber Georg Betzing hört auf. Von der Bischofskonferenz heißt es, der Limburger Bischof habe per Brief erklärt, er trete nach reiflicher Überlegung nicht mehr an. Er habe es als eine große Ehre und Freude empfunden, seinen Dienst in, Zitat, sehr anspruchsvollen Zeiten zu verrichten. Betzings Nachfolger soll Ende Februar in Würzburg gewählt werden. Per virtueller Realität in die Welt der Obdachlosen eintauchen. Darum geht es ab heute in Kaiserslautern. SWR-Reporterin Maren Kaps erklärt, wie das Projekt des Innovationszentrums 42 helfen soll, Vorurteile abzubauen.
Setzt man eine spezielle Brille, die VR-Brille, im 42 in Kaiserslautern auf, trifft man als erstes auf einen digitalen Hund, der einen in das Leben auf der Straße einführt. Rund 20 Minuten erlebt man dann bei dieser virtuellen Reise eben Situationen, die auch obdachlose Personen täglich erleben. Zum Beispiel Betteln oder Angriffe auf der Straße oder auch die Suche nach einem Schlafplatz. Die Erlebnisse sollen sich real anfühlen, weil man mit Ton und Bild und eben auch den eigenen Bewegungen komplett in die Geschichte eintaucht. Durch den Perspektivwechsel soll das Projekt den Blick für die Lebensrealität obdachloser Menschen öffnen.
Und dann war da noch
das Mini-Drohnenbötchen, das mitten in einen Hurrikan schippert. Nicht mal Frodo der Hobbit könnte da mitfahren, würde er auch nicht wollen. Denn das Drohnenboot Sea Star ist erstens nur 1,20 Meter kurz und zweitens fährt es dahin, wo keine Spucktüte mehr hilft. Mitten in einen Hurrikan. Die britische Firma Ocean hat Sea Star gebaut, mit einem Elektromotor, einem Segel, jeder Menge Wettersensoren, Kameras und einer Satellitenantenne. Die funkt die Daten in Echtzeit aus dem Sturm heraus, so übel der auch sein mag. Doch soll Wettervorhersagen verbessern. Die Mini-Messboote sind extrem robust, sagt Ocean-Gründerin Anahita Laverack, einem US-Sender. Sie würden wie eine Ente unbeeindruckt auf den Wellen reiten und falls sie doch mal bei wirklich heftigem Wind kentern, richten sie sich von selbst wieder auf.
They're almost like a duck on the water. They're not affected as much. And even if, with the really severe winds, they're kind of pushed over and tumbled, they'll pop back up the correct way.
Ob Sea Star die Hurrikan-Vorhersage wirklich verbessert, das testet die US-Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA gerade. Projektleiter Greg Volz sagt, am besten schicke man gleich einen Schwarm von 10 oder 20 dieser Drohnen in den Sturm, um Wind und Wellen zu messen.
They put out larger numbers, even swarms of these 10, 20 maybe into a hurricane and map out the wind field and the wave field.
Ob die Behörde die Drohnenbötchen auch kaufen und nutzen kann, ist allerdings sehr unsicher. Denn wie bei allem, was auch nur entfernt mit dem Thema Klimawandel zu tun hat, kürzt Präsident Trump auch bei der NOAA drastisch das Geld zusammen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.